Zweifelhafte Helden, das Richterbuch und unsere inneren Kämpfe. Nachdem wir letzte Woche ja uns mit der Einführung beschäftigt haben, in die Betriebsanleitung vom Richterbuch sozusagen hineingeschaut haben, dass wir uns mit dem Ganzen auch ein bisschen auseinandersetzen können, will ich noch mal kurz darauf zurückgreifen. Wahrscheinlich könnt ihr sie mittlerweile alle schon auswendig oder habt das auch in dem kleinen Begleitheftchen schon gut mitgelesen, die vier entscheidenden Bedienungsanleitungsregeln, die einfach wichtig sind, um das Richterbuch zu verstehen. Bitte nicht nachmachen, finde den wahren Kampf, lies zwischen den Zeilen und behalte die Gnade Gottes im Blick. Und diese Regeln sind auch wichtig, wenn wir die heutigen Personen uns anschauen, in den Abschnitt von heute kommen. Ihr habt eben schon die Bibelstelle dazu gelesen, Richter 4 und 5. Ich sage schon gleich vorneweg, keine Sorge, wir werden die jetzt nicht komplett durcharbeiten, die beiden Kapitel. Wer mitgelesen hat, hat wahrscheinlich schon in dieser Woche Richter 4 gelesen und wird dann nächste Woche Richter 5 lesen. Ein paar Übereifrige haben, glaube ich, Richter 5 auch schon gelesen, weil sie vielleicht alles für heute wissen wollten. Das schadet auch nicht, dann könnt ihr überprüfen, ob das auch alles so stimmt, was ich erzähle. Ich werde wieder auf einzelne Etappen aus diesen beiden Berichten eingehen. Und dabei soll uns die Frage leiten, wenn wir uns die drei Hauptcharaktere in Richter 4 und 5 anschauen, nämlich Deborah, Barak und Jael, nämlich diese Frage, wer ist eigentlich der Held? Drei Personen begegnen uns in einem Kampf gegen massive Ungerechtigkeit, die den Israeliten widerfährt und in die sie sich natürlich wieder selbst hineinversetzt haben, wo sie wieder selbstständig dazu gekommen sind. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen Kreislauf, den ich letzte Woche präsentiert habe, oder wenn ihr euch diese Hintergrundinfos durchgelesen habt, da ist das ja auch dargestellt. Das Volk lebt mit Gott und dann vergessen sie ihn irgendwann, gehen den Göttern Kanaans hinterher und dann schickt Gott als Strafe dafür andere Völker aus der Nachbarschaft, die das Volk unterdrücken. Und genau das passiert jetzt auch wieder. Die Ungerechtigkeit des Volks, der Abfall von Israel führt dazu, dass sie unterdrückt werden durch einen mächtigen kanaanitischen König Jabin, und der hat einen Feldherrn Sisera. Die gegnerische Macht, sie ist auf dem absolut neuesten technischen Stand. Das, was damals in Mode war, 900 Streitwagen besitzt diese Armee, die modernsten Kampfgeräte, die es damals gab, auf dem offenen Feld eigentlich nicht zu bezwingen. Und 20 Jahre lang dauert schon diese Herrschaft von Jabin und Sisera, unter denen die Israeliten leiden. 20 Jahre. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen, wie lange das ist, wenn ihr jetzt mal durchrechnet, vielleicht gerade im Kopf, 20 Jahre, wie viel Prozent eurer Lebenszeit wäre das? Und ihr überlegt euch, so lange lebt man in absoluter Unterdrückung. Und das Volk schreit zu Gott und um Hilfe. Wenn wir heute an Unterdrückung denken, dann denken wir wahrscheinlich oftmals an soziale Ungerechtigkeiten, Unterdrückung vielleicht in Ländern der dritten Welt. Und ich musste sofort ans Studium denken und habe vor meinem inneren Auge die Bibliothek an der FDH vor Augen gehabt. Wir waren ein relativ kleiner Jahrgang, von daher haben wir fast alle in so einem Nebenraum der Bibliothek gesessen. Und immer wenn man da hingehen wollte, musste man durch eine Tür gehen und dann stand man vor den Regalen und dann nochmal um die Ecke. Und dann war man an den Leseplätzen, wo wir meistens gesessen haben. Und immer wenn wir da reingegangen sind, ist unser Blick auf ein Buch gefallen. Das war der absolute Renner unter den Büchern, die da in der Bibliothek standen. Auf der Rückseite stand nämlich nur, Gott schwitzt. Und wenn man es dann rausgenommen hat, stand dann dabei, der komplette Titel war Gott schwitzt in den Straßen Lateinamerikas. Ein befreiungstheologisches Buch, also eine theologische Richtung, die davon ausgegangen ist oder davon ausgeht, dass das Evangelium, die Befreiung, die Jesus schenkt, vor allen Dingen auch im sozialen Bereich passiert. Eben Menschen, die unterdrückt sind, ganz besonders würde da an Lateinamerika auch gedacht, so mehr vielleicht vermischt noch mit Sozialismus, Kommunismus, das Aufstreben der Unterdrückten, der Benachteiligten mit Hilfe von Jesus. Gott schwitzt in den Straßen Lateinamerikas. Das Buch ist dann so besonders für unseren Jahrgang geworden, dass einer meiner Kommilitonen sich alle Mühe gegeben hat, damit er dieses Buch auch in seiner Masterarbeit zitieren konnte, und das dann auch in der Fußnote steht, Fußnote, keine Ahnung, Paaren 50 und dann Gott schwitzt, Seite 53. Ich weiß gar nicht, was er rausgenommen hat, aber zumindest Hauptsache dieses Buch kam darin vor. Wir denken eben an Ausbeutung, Not von Familien, Menschenhandel, Ungerechtigkeiten in der Zeit, die wir heute erleben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir ja sagen, all das, dass Menschen auch sich gegenseitig unterdrücken, dass sie sich gegenseitig niedermachen, dass sie sich gegenseitig die Freiheit rauben, hängt ja daran, dass da noch eine andere Unterdrückung ist, unter der wir alle leiden müssen. Ganz egal, ob wir jetzt in den Straßen von Lateinamerika schwitzen oder im Hintertaunus schwitzen oder vielleicht gerade gar nicht schwitzen, weil noch Winter ist. Die Unterdrückung, die uns betrifft, nämlich die Unterdrückung von Menschen durch die Macht des Bösen, durch die Sünde, die uns alle unterdrückt, die uns alle gefangen nimmt, die uns alle niedermacht. Und die Auswirkung dieser bösen Mächte davon, dass Menschen eben nicht füreinander leben, sondern gegeneinander, jeder eigentlich nur sein eigenes Ding durchzieht, jeder auf seine eigenen oder auf Kosten der anderen selbst meint, er wäre der Mittelpunkt der Welt, all das spüren wir dann ja vor allen Dingen auch im sozialen Miteinander. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie rau ist das Miteinander geworden? Wie diskutieren wir miteinander? Wie leben wir miteinander? Was ist da eigentlich alles los? Die ganze Gesellschaft gerät in Unruhe, auch wegen dieser zentralen Ungerechtigkeit. Und wir haben eben in der Lesung diese Eingangspredigt von Jesus gehört, bei der er ja auch davon spricht, es geht um wahre Befreiung. Die Gefangenen, sie werden frei sein. Ein Ja des Herrn wird ausgerufen. Und dann sagt Jesus, das gilt für alle, das erfüllt sich heute vor euren Ohren. Aber die Frage, die sich uns dann stellt, ist ja, wo ist das denn eigentlich? Wo sehe ich da was von? Und vor allen Dingen, was ist denn eigentlich mein Beitrag dabei? Wenn man solche Ungerechtigkeiten sieht in unserem Land, dann ist doch manchmal auch die Frage, eigentlich müsste man doch jetzt mal da richtig durchgreifen. Da werden Beratungsstellen von christlichen Organisationen, die sich um Frauen, die schwanger geworden sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, und christliche Organisationen, die sich darum kümmern, die sie unterstützen wollen, die vielleicht auch Wege dazu zeigen wollen, dass das Ganze nicht in Abtreibung endet. Diese Beratungsstellen, sie werden angegriffen. Sie werden beschmiert, Farbbeutelanschläge. Da gibt es vor einigen Jahren in Berlin gab es Anträge im Senat, dass da eine ganze Organisation in der Stadt verboten werden soll, die sich dafür einsetzt. Wir waren letztes Jahr ja beim Marsch für das Leben in Köln. Und auch da, was da für ein Widerstand kommt, dagegen, dass Menschen dafür demonstrieren, für das Recht auf Leben, für die Würde des Lebens, eigentlich zentraler Bestandteil unseres Grundgesetzes ja auch. Und dann merkt man, was da an Gegenwind kommt. Und dann denkt man sich doch eigentlich, jetzt wäre es doch mal dran, dass da mal einer auf den Tisch haut. Dass man da den Leuten mal, auf gut Deutsch gesagt, mal richtig in den Arsch versohlen müsste. Wie kann denn sowas sein, gegen solche guten Sachen dagegen zu gehen? Aber ist das eigentlich unsere Aufgabe? Ist das angemessen? Wie reagieren wir da eigentlich gut? Und vielleicht merkt ihr an dieser Stelle bei den Fragestellungen, sind wir irgendwie, auch wenn wir das Richterbuch lesen, so zwischen Regel 3 und Regel 2, also der Frage, liest zwischen den Zeilen und auch, finde den wahren Kampf, was ist eigentlich das, um was es hier wirklich geht? Und diese Fragen begegnen uns auch, wenn wir in den Text schauen. Ich lese uns ein paar Verse aus Richter 4, die Verse 4 bis 9. Da heißt es, damals war Deborah Richterin in Israel. Sie war die Frau Lappidots und eine Prophetin. Ihren Sitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich von ihr Recht sprechen zu lassen. Eines Tages ließ sie Barak ben Abinoam aus Kedesh in Naphtali zu sich holen und sagte zu ihm, Jahwe, der Gott Israels, befiehlt, nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Wagen und seiner Streitmacht an den Bach Kishon locken und ihn dort in deine Hand geben. Wenn du mitgehst, erwiderte Barak, will ich gehen, sonst gehe ich nicht. Gut, ich gehe mit, erwiderte Deborah, doch der Ruhm für den Sieg wird nicht dir gehören, denn Jahwe wird Sisera in die Hände einer Frau fallen lassen. Deborah machte sich fertig und ging mit Barak nach Kedesh. Damit sind wir bei der ersten Person, die wir uns anschauen heute Morgen, nämlich Deborah. Deborah, sie ist Richterin, zumindest wird sie da mitgeführt, aber sie ist gar nicht Richterin im Sinne, wie ich es letzte Woche vorgestellt habe. Sie ist nämlich nicht die Stammesanführerin für die Stämme Sebulon und Naphtali. Sie ist Prophetin und irgendwie eher Richterin im klassischen Sinne. Sie spricht Recht, spricht Weisheit unter diesem Baum, in dem sie sitzt. Und sie ist die eine Person im Richterbuch, wo man sagen muss, da stimmt diese erste Regel, bitte nicht nachmachen, nicht ganz. Denn irgendwie hat Deborah etwas Vorbildhaftes auch für uns. Sie kämpft nicht selber, aber ist Sprachrohr Gottes. Und es ist spannend, dass die unterdrückten Stämme gerade zu ihr gehen, wo ja eigentlich die Personen, von denen man damals erwartet hätte, dass sie einem Wegweisung geben, dass sie Gottes Wort weitergeben, dass sie zwischen Gott und dem Volk vermitteln, dass das die Priester sind an der Stiftshütte. Aber die Leute kommen zu ihr. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Frage ist, die euch vielleicht auch bewegt hat in der vergangenen Woche. Wie kann das sein, dass ein Volk innerhalb von so kurzer Zeit all das vergisst? Wenn wir an den Text denken, auch Richter 2, da war doch erst alles noch gut. Josua hatte das doch gegeben. Das Volk sagt, ja, wir wollen mit dem Herrn leben. Und eine Generation später haben die Leute eigentlich alles in den Wind geschossen und haben den Herrn vergessen. Und ich glaube, Teil davon ist auch, dass die geistlichen Leiter in Israel einfach keine guten geistlichen Leiter waren, dass sie es verpasst haben, den Israeliten immer wieder von Gott zu erzählen und die wichtigsten Dinge wachzuhalten. Deborah ist jetzt die Ratgeberin, aber eben keine Kämpferin. Diese Aufgabe soll jemand anderes übernehmen, nämlich Barak. Gucken wir uns gleich auch noch genauer an. Er ist der Kämpfer. Und mehrere Dinge sind bei Deborah auffällig. Das eine ist, Deborah sieht die Not und sie lässt sich in der Situation gebrauchen. In Kapitel 4 ist das nicht so klar, aber in ihrem Siegeslied Kapitel 5, wo sie ja das Ganze, was in 4 passiert, dann in poetischer Form nochmal nachverarbeitet, da lesen wir zum Beispiel, zur Zeit Shamgar ben Anats und jetzt in den Tagen von Jael, da waren alle Wege menschenleer. Wer reisen wollte, musste auf versteckten Pfaden gehen. Felder und Dörfer lagen verwaist. Bis ich mich erhob, bis aufstand eine Mutter in Israel. Deborah bewertet die Lage, die sie sieht. Sie sieht diese Situation, sie ist nicht einfach. Keiner traut sich raus. Die Unterdrückung ist so groß, dass alle Angst haben und auch keiner weiß, was soll eigentlich passieren. Was soll man machen? Alle reisen auf versteckten Pfaden. Und gleichzeitig weiß sie, ja, ich erhebe mich jetzt, so drückt sie das ja aus, aber sie selber als einfache Person, eine Mutter in Israel, sie wird jetzt ja nicht die Veränderung schaffen. Sie kann es nicht. Sie sucht sich Hilfe und findet sie bei Barak. Und das ist das zweite Entscheidende bei Deborah. Sie kennt Barak und sie motiviert ihren Mitstreiter. Sie motiviert die Leute, von denen sie weiß, die werden mit mir kämpfen. Die sind wirklich darin fähig. Den Kampf alleine gegen 900 Streitwagen, das wird sie nicht schaffen. Sie merkt auch, Barak, der zwar erfahren ist im Kampf, der ist aber auch nicht wirklich mutig. Ich gehe nur, wenn du mitgehst. Und nimm mich doch bitte an der Hand, Deborah, dann schaffe ich das auch. Sie geht mit, aber sie wird sonst keinen Finger rühren. Sie wird nicht das Schwert ziehen. Sie wird nicht den Eselstreiber stecken benutzen und keine Ahnung, was sonst so im Richterbuch noch in Mode war als Waffen. Sie spricht nur und sie motiviert nur. Und ich glaube, das ist für uns auch eine Übertragung zu überlegen, wie wollen wir eigentlich gesehen werden? Wollen wir gesehen werden? Müssen wir mit dem, was wir tun, im Mittelpunkt stehen? Meinen Aufgaben, die ich habe, ist das das Ziel, warum ich das mache? Muss ich der Held sein? Muss ich immer in der vordersten Reihe stehen? Oder ist es vielleicht auch gut, wenn ich weiß, da sind Leute, die vielleicht eine besondere Aufgabe bekommen haben, dann stärke ich denen den Rücken, bin mit denen unterwegs, helfe denen, arbeite zu und vielleicht auch oftmals im Verborgenen. Du musst nicht der Held sein, auch wenn Gott dich in eine Situation ruft. Du musst es nicht alleine reißen, sondern guck, wer mit dir unterwegs ist. Das ist der Schatz in Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir eben nicht alleine kämpfen müssen, dass wir nicht alleine stehen. Wo kannst du unterstützen, wo kannst du Mut machen? Deborah stellt sich nicht in den Mittelpunkt. In ihrem Siegeslied kommt sie nur einmal vor und sonst gar nicht. Sie handelt im Hintergrund. Sie kennt ihre Aufgabe und das kann sie tun, weil sie Gott vertraut in all dem. Das, was wir eben auch gesungen haben, was dann am Ende dieses Liedes in Richter 5 steht, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die sich auf ihn verlassen, die werden strahlen wie die Sieger. Die werden erleben, dass er handelt und sie müssen es nicht aus eigener Kraft heraus tun. Alle ihre Fähigkeiten wären ohne den Glauben nichts gewesen. Und der Glaube, den sie hat, der motiviert ja auch Barak, der selbst vielleicht nicht so viel Glauben hat. Wenn ich mit Menschen unterwegs sein will, dann ist ein starker Glaube motivierend. Wer nah bei Gott ist, kennt Gott und kann aus dieser Position auch mit anderen unterwegs sein, kann auch ein Leiter sein. Und davon profitiert Person 2, Barak. Er ist der eigentliche Anführer der Israeliten an dieser Stelle. Deborah weiß das, deswegen beauftragt sie ihn dann ja auch mit der Sammlung des Heers. Doch schon das Losziehen zeugt ja nicht besonders von Stärke. Er will nicht ohne Deborah gehen, er traut sich nicht alleine aufs Schlachtfeld sozusagen und die Prophetin muss ihm sagen, gut, ich komme mit, aber das heißt auch, Barak, du wirst nicht den Ruhm kriegen. Eine Frau wird den Ruhm bekommen. Und man muss dann nun auch sagen, die Ausgangslage von Barak ist nicht so besonders günstig. Ja, er soll 10.000 Mann besorgen. Und das ist ja schon mal eine große Zahl. Das sind mehr Leute, als in Waldsolms wohnen. Die treibt Barak zusammen und soll in einer offenen Feldschlacht gegen das Heer von Sisera und den 900 Streitwagen ankämpfen. Jetzt klingt 900 ja deutlich weniger als 10.000. Man muss aber sagen, auf dem Streitwagen waren ja in der Regel 2 Leute, die gekämpft haben. Das heißt, es sind dann schon mal 1.800 erfahrene, super ausgebildete Kämpfer. Und das Heer war ja noch mehr als nur die, die mit den Wagen unterwegs waren, sondern da war auch noch einiges an ausgebildeten Fußtruppen mit dabei. Und ich habe schon gesagt, Streitwagen waren damals das Beste, was der Rüstungsmarkt hergegeben hat. Da haben wahrscheinlich in sämtlichen Debatten wollten alle immer mehr Streitwagen haben, so vielleicht wie heute Marschflugkörper für die Ukraine oder sowas, Taurus, damals war es der Streitwagen. Und da hat Barak eigentlich keine Chance. Ein Himmelfahrtskommando, auf das er sich hier begibt, und doch hofft er irgendwie auf Gottes Gegenwart. Und er ist sich sicher, dass wenn Deborah als Prophetin mitkommt, dass Gott auch mit ihm mitzieht, irgendwie mit dabei ist und dass dann alles gut wird. Sein Weg, die Stämme zum Kämpfen zu bewegen, ist kein einfacher. Er soll ja eigentlich nur Sebulon und Naphtali fragen. Und wenn wir dann in Richter 5 gucken, dann merken wir, andere Stämme wollten auch nicht mitkommen. Dann machen manche Urlaub an der See und keine Ahnung, am Ende sind es nur Sebulon und Naphtali, die bereit sind, da zu kämpfen, in den Tod zu gehen. Und sie ziehen in den Norden Israels zum Berg Tabor. Und hier ist mal die Schlachtdarstellung, wie das alles ausgesehen hat. Leider hat der Herr, der den Atlas gemacht hat, irgendwie bei den Farben ein bisschen daneben gegriffen, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem grob erkennen. Barak und sein Heer, sie stehen auf einer Anhöhe auf dem Berg und das kann man hier so ein bisschen erkennen. So das hier ist alles Hügellandschaft und der Rest hier, das ist alles eine ebene Fläche. Das ist super Gebiet für Sisera mit seinen Wagen, da können die richtig mit Zug angefahren kommen und jetzt kommt Barak, der da auf dem Hügel steht. Die Kämpfer Baraks zittern, kann man sich ja vorstellen, wenn die wissen, es fängt an zu beben, weil die Wagen da losgetrampelt kommen und Deborah gibt jetzt den Befehl zum Kämpfen. Was man jetzt hört, ist aber nicht das Kampfgeschrei, was zu erwarten gewesen wäre. So auf ihn mit Gebrüll, vorwärts und los geht's. Nein, das, was man hört, ist ein Donnern und Tosen, auch nicht von den Kanaanitern, sondern weil ein großes Unwetter losbricht, ein riesiges Unwetter. Und das Wasser fließt diesen Kessel, der sich da bildet, von den Bergen herunter in die Ebene hinein, auf die Kanaaniter zu. Im Bericht in Richter 4, Vers 15 heißt es einfach, als sie, die Israeliten, mit gezücktem Schwert auf ihre Feinde zukamen, ließ der Herr das Heer, das ganze feindliche Heer, samt ihrem Anführer und Streitwagen in Panik geraten. Und Deborah drückt das Ganze in Richter 5 poetischer aus, wenn sie sagt, von himmlischen Bahnen her kämpften die Sterne gegen Sisera und stellten sich ihre Macht. Der Bach Kishon schwemmte sie fort, der uralte Bach riss die Feinde hinweg. Das heißt, Gott kämpft durch die Naturgewalten gegen die Kanaaniter. Er greift an dieser Stelle mit ein. Das große Heer, so erfahren im Kampf, es fällt völlig auseinander. Die fangen an zu flüchten, springen von den Wagen runter, wahrscheinlich als es dann nass wird. Die ersten hängen im Sumpf, so ähnlich wie diese Woche beim Schneefall. Manche in den Graben gerutscht und so weiter, kamen einfach nicht mehr weiter. Und es bringt die blanke Panik aus. Und erst als die Kanaaniter anfangen, die Flucht zu ergreifen, da verfolgen auch die Israeliten ihre Feinde. Und Barak denkt sich, jetzt ist meine Chance gekommen, jetzt kann ich mich in den Mittelpunkt stellen. Er will den Erfolg für sich haben. Auch ein Stück vom Erfolgskuchen. Er heftet sich dem Feldherrn Sisera an die Fersen. Aber wir merken, nicht er ist der Held, Nicht Deborah ist die Heldin. Gott ist der, der gehandelt hat. Die ganze Vorbereitung hat ja schon darauf gezielt, das deutlich zu machen. Nicht aus menschlicher Kraft wird es geschehen, sondern weil Gott eingreift. Wie oft im Alten Testament ist es ja genau so, Israel gewinnt, nicht weil sie stärker gewesen wären, sondern weil Gott auf ihrer Seite war. Weil er Dinge lenkt, die menschlich gar nicht möglich gewesen sind. Er kämpft den eigentlichen Kampf. Und plötzlich wird es in dieser ganzen Geschichte, wenn man das liest, hat man das Gefühl, es wird auf einmal ganz still, weil da ja nur noch so dieser Kamerafokus auf Sisera, der wegläuft, ist und hinterher noch Barak. Sisera rennt auf der Flucht und er kommt zum Zelt Hebers. Und wenn man den Text liest, Richter 4, fragt man sich, wer ist dieser Heber? Wo kommt der eigentlich her? Völlig unvermittelt steht da plötzlich dieser Text, dieser Vers. Heber aber sonderte sich von seinen Leuten ab und zog in den Norden und baute da seine Zelte auf. Dann ist er wieder weg. Dann kommt Sisera und der flüchtet jetzt zu den Zelten von Heber. Heber war wohl mal eine Art Verbündeter der Israeliten, auch über Umwege noch verwandt, von Moses Schwiegervater irgendwie Verwandtschaft gewesen. Und er lebt jetzt da völlig losgelöst von seinen Verwandten im Norden Israels. Er wird nur ganz kurz erwähnt. Und warum? Weil Gott auch hier kämpft. Weil Gott schon dafür gesorgt hat, dass er sein Zelt an einen anderen Ort verlegt hätte. Wenn der im Süden geblieben wäre, hätte Sisera nicht zu ihm laufen können. Gott kämpft und wirkt, allerdings auf eine etwas eigene Art und Weise. Und das ist die dritte Person, die uns vorgestellt wird, nämlich Jael. Ja, da steht das Zelt von Heber, aber der ist nicht zu Hause. Im Zelt ist nur Jael. Und sie hat eine Rolle, die damals einer Frau nicht zugestanden hätte. Sisera kommt zu den Zelten, er ist nicht da. Und jetzt steht Jael an der Tür des Zelts und nimmt den fremden Gast in Empfang. Keine anständige Frau hätte damals so gehandelt. Wenn da ein Feldherr kommt, dann hätte man irgendwie im Zweifelsfall noch einen männlichen Bediensteten vorgeschickt und gesagt, der Herr des Hauses ist gerade unterwegs, warte mal noch kurz, und dann, wenn der nach Hause gekommen wäre, wäre der dann dem Feldherrn entgegengegangen, hätte gesagt, mein Lieber, komm her, Gastfreundschaft, hohes Gut, komm doch zu mir ins Zelt. Aber Jael ist das völlig egal, ihr Mann ist nicht da. Was sie tut und sagt, komm ins Zelt, das würden nur Frauen in einem bestimmten Gewerbe so gemacht haben. Und das macht Jael an dieser Stelle, sagt, komm doch mal zu mir, komm doch gerne rein, bei allem Fokus auf Gastfreundschaft eben das Verhalten einer Prostituierten, sie verhält sich ganz anders. Und natürlich ist für Sisera dieses Versteck ideal, denn auch jeder andere Mann würde sich ja eigentlich nicht darauf einlassen, von einer fremden Frau in ein Zelt gebeten zu werden, das gehörte sich einfach nicht. Und dieser Feldherr, erfahren wie er ist, der nutzt jetzt die ganze Situation, er kann sich wirklich fallen lassen. Er legt sich dahin und es klingt ja fast schon putzig. Er bittet um was zu trinken. Und ja, er gibt ihm noch Milch. Also wie so ein kleines Kind, komm, leg dich doch mal hin. Ach, musst noch ein bisschen schlafen, warme Milch mit Honig, das hilft doch immer. Leg dich mal zur Ruhe. Und wie es bei Kindern ist, das wirkt wunderbar. Dieser erfahrene Feldherr, er schläft ein, er schlummert. Und Jael, ganz Hausfrau, macht, was man dann so tut. Räumt noch so ein bisschen im Haus herum auf. Da noch ein bisschen geräumt, hier noch ein bisschen geräumt. Und dann ist da dieser Flock, den sie nimmt. Und was macht man damit? Natürlich, man setzt ihn auf den Kopf des Gastes und schlägt so richtig drauf, einmal durch den Schädel hindurch, bis in den Boden. Einer meiner Dozenten hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, Kopf platzt auf, Gehirn läuft raus. So hat er immer in solchen Situationen gesagt, genau das passiert hier. Also völlig verrückt, diese Situation. Warum? Was soll das? Was macht Jael hier? Und wir stehen noch mit dieser Frage und dann kommt Barak auch an dem Zelt an, will sich jetzt ja Sisera schnappen. Jael steht schon wieder an der Tür des Zelts, wie auch immer die sich zwischenzeitlich sauber gemacht hat von diesem ganzen Zeug, was sie da vorher erledigt hat. Und sie sagt wieder, er kommt doch ins Zelt, und auch Barak lässt sich davon nicht abhalten. Er kommt auch wieder mit ins Zelt und man kann sich diesen spottischen Gesichtsausdruck bei Jael eigentlich schon vor dem inneren Auge vorstellen, wie sie sich denkt, jetzt kommt da dieser Kämpfer und der wollte jetzt den Dicken markieren hier. Aber ich habe den schon längst lange hier festgenagelt. Der konnte hier nicht mehr abhauen. Und dann sagt sie, gucken dir doch an, da liegt der Barak. Du kriegst den Ruhm hier nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest. Es ist echt herausfordernd. Wie kann diese Grausamkeit passieren? Wie kann das in der Bibel stehen? Wie passt das eigentlich noch dazu, diese Hinterlist, diese Menschenverachtung? Und dann wird Jael von Deborah in Richter 5 auch noch als gesegnet bezeichnet? Also ich glaube, es ist ganz einfach. Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass Regel 1, bitte nicht nachmachen, hier sehr deutlich gilt. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und ich sage schon, Jael verhält sich anders. Sie kann man einfach nicht einordnen. Was ist da eigentlich bei ihr los? Ihr Verhalten höchst komisch. Niemand anderes als der Hausherr hätte das Recht gehabt, den fremden General zu beherbergen. Jael untergräbt die Rolle ihres Ehemanns. Sie beschmutzt auch ihre eigene Ehre, weil Gastfreundschaft ist das, was sie getan hat, nun wirklich nicht. Und letztendlich belügt sie, sie hintergeht. Sie kämpft mit der Verachtung und irgendwie hat man das Gefühl, irgendwie alle Männer, die in ihrem Umfeld sind, passen nicht so zu ihr. Also sie kämpft irgendwie gegen ihren eigenen Ehemann, den beschmutzt sie. Was sie mit Sisera macht, ist jetzt auch nicht das, wie man mit Männern umgehen sollte und Barak irgendwie auch. Es geht ihr um Liebe zu Gott, also aber eigentlich ja nicht. Sie handelt völlig aus eigenen Motiven, sie kämpft nur für sich. Sie ist kein moralisches Vorbild. So wird sie uns auch nicht vorgestellt. Sie ist gesegnet, aber nicht wegen ihrem Tun, sondern weil Gott durch sie in diesem schrägen Verhalten Gerechtigkeit schafft. Gott benutzt Leute trotz ihrer moralischen Fehler. Und das ist auch heute noch so. Durch die Geschichte hindurch, auch wenn man sich die Bibel anschaut, an wie vielen Stellen fragt man sich, wie kann denn das sein, dass Gott mit diesen Menschen irgendwas erreicht hat, dass Gott Völker wie die Babylonier oder die Perser, die grausam waren ohne Ende, dass er sie gebraucht und dass dann da Könige als sein Werkzeug bezeichnet werden. Und vielleicht muss man sich auch manchmal in der heutigen Zeit fragen, kann es sein, dass Menschen, die wir nicht verstehen, die irgendwie Verantwortung tragen, dass Gott trotzdem sie auch noch benutzt, auch wenn die in keiner Weise moralische Vorbilder wären? Es ist befremdlich. Aber genauso befremdlich ist, wie in diesen Texten, in dem Richterbuch, nicht nur hier, sondern an anderen Stellen ja auch, die Vergeltung gefeiert wird. Diese gewaltsame Vergeltung, dieser gewaltsame Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen. Wir würden das nicht so tun. Wir sind doch anders erzogen worden. Aber brauchen wir vielleicht an manchen Stellen auch mal eine andere Perspektive? Vielleicht das, was der Theologe Barry Webb schreibt: Viele von uns haben die Brutalität des Krieges nie persönlich erlebt. Deshalb sollten wir nicht vorschnell über Menschen urteilen, die mit Genugtuung reagieren, wenn ein Verbrecher die gerechte Strafe erhält. Dass Gott auch auf gewalttätige Weise Gerechtigkeit schafft, das ist für uns fremd. Wir leben seit Jahren im Frieden. Aber was ist mit den Menschen, die tagtäglich um ihr Leben kämpfen müssen, die ganz andere Situationen erleben als wir? Für Menschen, die tagtäglich die Fratze von Gewalt erleben, könnte es sein, dass es für die wichtig ist, diese Perspektive, dass Gott nicht nur so ein lieber alter Opa auf dem Sessel ist, sondern dass Gott ein Kämpfer ist, der für Gerechtigkeit kämpft? Ja, Christen sollen für Gewaltfreiheit eintreten. Wir müssen nicht mit Gewalt reagieren. Wir müssen nicht das Schwert ziehen. Der Verzicht auf Gewalt, den wir leben, der gehört ja dazu, dass wir vergeben sollen, dass wir vergebungsbereit sind, dass wir nicht Böses mit Bösem heimzahlen, dass wir überzeugt sind, dass Gott ja sowohl die Täter als auch die Opfer liebt. Natürlich hat er ein besonderes Herz für den, denen Schweres angetan wird. Aber Gott liebt auch die, die Täter sind. Nicht, weil sie was Böses getan haben, sondern weil sie zuerst Menschen sind, weil er auch denen die Chance gibt, wieder umzukehren. Menschen wie der Schächer am Kreuz. Auch der hat die Chance, noch zurückzukehren. Gottes Liebe gilt auch dort. Und wenn wir wissen, Gott ist der, der handelt, es ist seine Sache, dann entlastet uns das doch auch, weil wir nicht selbst den Kampf in die Hand nehmen müssen. Gott ist der, der Gerechtigkeit schafft. Er ist durch und durch gerecht, deswegen ist es auch nicht unsere Aufgabe zu rächen, so wie Paulus das schreibt im Römerbrief. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen, ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Warum räume ich nicht auf als Christ? Also, natürlich räume ich auf, aber nicht in dieser Welt. Warum schlage ich nicht mit der Faust auf den Tisch? Warum gehe ich nicht gewaltsam gegen die vor, die auch meinen Geschwistern Gewalt antun? Die verunglimpfen, die erniedrigen, die, wenn in Berlin der Marsch des Lebens ist und dann die weißen Kreuze mitgetragen werden als Zeichen für die gestorbenen Kinder, die kommen und die Kreuze in die Spree werfen, warum kämpfen wir nicht dagegen? Weil es nicht unser Platz ist. Weil es nicht unsere Aufgabe ist, gewaltsam zu kämpfen. Es gibt einen, der Gerechtigkeit schaffen wird, und ich bin's nicht. Ich hoffe und ich bete für diese Menschen. Und ich vertraue darauf, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird im Gericht. Und vielleicht ist das der zweite schwierige Gedanke. Ja, wir sprechen davon, Gott wird Gericht halten, aber dass Gott auch wirklich Gericht hält, dass das nicht so einfach ist. Dass er Gericht übt, dass er das in der Bibel zeigt und dass das gerade im Alten Testament auch oft gewaltsam passiert. Und vielleicht ist das schwer in unsere Gedanken hineinzukriegen, aber vielleicht lohnt es sich auch hier nochmal eine andere Perspektive zu hören. Miroslav Volf, kroatischer Professor für systematische Theologie, hat sich sehr intensiv mit dem Thema Vergebung und Versöhnung auseinandergesetzt und einige Bücher darüber geschrieben. Während seiner Zeit in Kroatien, oder damals müsste man wahrscheinlich noch Jugoslawien ja gesagt haben, hat er mit angesehen, wie seine kroatischen Landsleute von Serben misshandelt und getötet wurden. Und dann schreibt er in einem Buch: Meine Behauptung, dass die Umsetzung von Gewaltlosigkeit den Glauben an göttliche Rache beinhaltet, mag für viele Christen, für Nichtchristen sowieso, unbeliebt sein. Vor allem für Theologen im Westen. Aber stellt euch vor, dass ihr Leute in einem Kriegsgebiet belehren wollt, die erlebt haben, wie ihre Dörfer geplündert und verbrannt wurden. Die Töchter und Schwestern haben, die vergewaltigt wurden. Deren Väter und Brüdern die Kehlen aufgeschlitzt wurden. Und dann wollt ihr sie belehren, dass sie keine Rache ausüben sollten, weil Gott einfach nur Liebe ist und allen Menschen vergibt? Und dann sagt er, ihr werdet feststellen, dass es die Ruhe eines friedlichen Vorortes erfordert, um mit der Behauptung aufzukommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit der Weigerung Gottes entspricht, zu richten. Auf verbrannter Erde, die getränkt ist mit dem Blut von Unschuldigen, wird eine solche Behauptung unweigerlich sterben. Wolf ermutigt nicht dazu, jetzt die Waffen zu ziehen und zu kämpfen. Aber er zeigt, dass es Menschen geben kann, denen diese Perspektive, Gott ist ein streitender Gott, ein kämpfender Gott, dass das eine Perspektive für viele Menschen auf dieser Welt ist, die für sie keine Entmutigung, sondern Ermutigung ist. Zu sagen, Gott kämpft. Er sieht die Ungerechtigkeit. Er sieht die Gewalt. Und das lässt ihn nicht kalt. Er ist bereit zu streiten und zu kämpfen. Und Wolf setzt in seinem Einsatz für Gerechtigkeit, gerade auch auf dem Balkan, die Hoffnung darauf, dass Gott es zu Erfolg setzen wird, dass Gott Gerechtigkeit schafft, weil Gerechtigkeit nicht unsere Sache, sondern Gottes Sache ist. Gott ist der, der kämpft, der Gerechtigkeit schafft und der siegt. Wer ist jetzt der Held in der Geschichte? Deborah? Barak? Jael? Nein, es ist Gott. Das ist das, was uns dieser Abschnitt lehren soll. Der wahre Held ist Gott. Wenn man das Kapitel 4 durchschaut und das mal versucht, so strukturell aufzubauen, dann merkt man, wie das gestaltet ist. Dass da immer Gegensatzpaare sind, die Kanaaniter und die Israeliten und Deborah und Jael und Barak und Sisera. Und in der Mitte steht einer, der kein Gegensatzpaar hat. Und das ist Gott, der sagt, ich handle. Das ist Gott, der eingreift, als die Israeliten auf dem Schlachtfeld stehen. Es ist nicht Barak, der seinen Ruhm sucht. Es ist nicht Jael, der alle egal sind. Deborah bringt uns auf die richtige Spur, indem sie nicht im Rampenlicht stehen muss. Sie vertraut auf Gott, sie trägt ihren Teil bei, weil sie weiß, dass Gott der wahre Held der Geschichte ist. Also denk vielleicht mal drüber nach, wer ist der Held in deiner Geschichte? Wer ist der Held in deinem Leben? Lass uns beten. Herr Jesus, dein Wort fordert uns heraus an vielen Stellen und ganz besonders auch, wenn wir solche Texte lesen, die so voller Gewalt sind. Das ist für unsere so sanften Ohren eigentlich zu viel. Wir können damit so schwierig nur umgehen, können das nicht einordnen. Wir sehen die blanke Gewalt und wir sehen die Unterdrückung und wir stehen davor mit so vielen Fragezeichen. Und es ist gut zu wissen, dass du nicht die Fragezeichen siehst, dass dir auch solche Situationen nicht egal sind, dass wir das sehen können und erkennen können, dass du eingegriffen hast damals und gehandelt hast, auch wenn es die Art und Weise uns nicht verständlich ist, aber dass du der bist, der Gerechtigkeit schafft, dass wir bei allem, wo wir auch in kleinen natürlich uns dafür einsetzen können, dass wir auch unsere Stimmen erheben können, wo Ungerechtigkeit herrscht, aber auch wissen wir müssen nicht die Kämpfer sein, weil du am Ende die Gerechtigkeit schaffst, weil du eingreifst, weil wir uns auch nicht rächen müssen, auch in Situationen, wo wir es vielleicht gar nicht können. Wo wir sprachlos dastehen, wissen wir, du hältst es in der Hand und du wirst die Gerechtigkeit schaffen. Auch die, die hier vielleicht wegkommen, ohne dass sie belangt werden können für ihr Fehlverhalten, für ihre Brutalität, sie werden einmal vor deinem Richterstuhl stehen. Und lass uns in dieser Perspektive leben, lass uns aber auch für die beten, die Ungerechtigkeit erleben, dass sie getröstet werden von dir und dass auch die, die oftmals auch aus falschen Motiven heraus Menschen unterdrücken und fertig machen, dass sie Einsicht bekommen, dass du ihnen erkennen lässt, was wichtig ist, dass du Herzen veränderst, weg vom Egoismus hin zum Zueinander. Du hast es vorgelebt. Du hast nicht auf deine Kosten gelebt, sondern hast dich für uns hingegeben als Geschenk. Hast auf deine Privilegien verzichtet, bist Mensch geworden und bist bis ans Kreuz gegangen. Hast dich so für uns hingegeben. Herr, schenk uns diese Perspektive, auch dann, wenn wir herausgefordert sind, gerade auch vielleicht heute Morgen oder beim Lesen dieser schwierigen Texte im Richterbuch. Und lass uns sehen, dass du der Held bist, auch in unserer Geschichte. Nicht wir sind's, sondern du schaffst Neues, Veränderung, Dinge, die nicht für unmöglich gehalten sind, dir ist alles möglich. Amen.